der ausschlaggebende Punkt war eigentlich der Kimchi. Wir haben halt Kimchi gemacht, aber keiner von uns wusste genau, ob das jetzt so richtig oder falsch ist. Muss das wirklich so schmecken oder ist es halt vielleicht doch schlecht zum Beispiel? Dieses Prozedere der Fermentation, das ist ja auch jetzt inzwischen schon wieder 7, 8 Jahre her, das war da einfach noch nicht so gängig und mir hat es auch keiner beigebracht. Also das habe ich mir alles selber beigebracht. Und dann wollte ich halt einfach wissen, ist das so richtig oder eher nicht. Da habe ich gesagt, ich muss nach Korea.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Könnt ihr euch erinnern, ich hatte euch Anfang des Jahres gefragt, wen ihr euch 2024 im Podcast wünscht und da sind einige Namen gefallen und einige davon will ich euch natürlich dieses Jahr erfüllen. Zum Beispiel auch heute, ich bin diesmal für euch in Köln. Bei einer Köchin, die mal die jüngste Sterneköchin von Deutschland war. Sie war auf Weltreise und hat mittlerweile ihr eigenes Restaurant. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ihr habt euch sie gewünscht und hier ist sie. Herzlich willkommen, Julia Komp. Hallo Julia.
Hallo.
An der Stelle, wen würdest du dir eigentlich so als Podcast-Gast wünschen? Wen würdest du dir eigentlich anhören?
Oh, das ist eine schwere Frage, weil ich selten Podcast höre, eigentlich nie, weil ich bin froh, wenn ich einfach mal meine Ruhe habe, weil natürlich den ganzen Tag um mich rum geplappert wird und die Maschinen laufen und der Thermomix und so weiter. Aber ich glaube, ich würde gerne mal was aus dem Leben von so einem wirklich verrückten Koch hören. Also sagen wir mal, wie kommt man auf die Idee, aus Algenpulver Kaviar herzustellen?
Gibt's das?
Also würde ich mal schon sagen, dass ich mal so den Hintergrund zur Molekularküche, das würde ich mir mal anhören, wie man auf so eine Idee gekommen ist.
Können wir vielleicht mal machen, Molekularküche hatten wir jetzt auch noch gar nicht. Heute wollen wir aber natürlich auf dich ein bisschen schauen und da muss ich jetzt am Anfang wieder eine Geschichte auspacken, die alle Hörer eigentlich schon fleißig kennen. Ich hatte ja selber mein Schülerpraktikum damals in Regensburg, hatte damals 14 Stunden am Stück abgespült, damit war meine Gastrokarriere irgendwo ad acta gelegt. Du hast ja selber mal angefangen mit einem Schülerpraktikum. Was hat der damalige Küchenchef anders gemacht?
Ah, ich habe tatsächlich ein Praktikum im Hotel gemacht. Ich wollte eigentlich Hotelfachfrau werden. Natürlich ein bisschen an der Rezeption, im Service und in der Küche. Ja, im Service, da waren ziemlich viele Mädchen, die sich alle angezickt haben. Das war irgendwie nicht so schön, muss man sagen. Dann war ich noch ein paar Tage auf Etage, Minibar auffüllen, das war wirklich ein bisschen zu langweilig, aber in der Küche war es richtig cool. Und da war halt ich war da glaube ich 14 oder 15, natürlich waren alle Köche schon etwas älterer Generation, das war ein Hotel, auch mit Tagungen und jeden Tag gab es mittags und abends ein Buffet und da war ziemlich viel los. Und das hat echt Spaß gemacht, man hat halt morgens angefangen zu arbeiten und auf einmal war schon Feierabend, ohne dass man einmal auf die Uhr geguckt hat. Und da habe ich mir gedacht, dass das doch eigentlich was ist, was richtig Spaß macht. Und habe dann angefangen, halt mir schönere Praktikums, aber direkt in der Küche zu suchen.
Hast du eigentlich auch selber Schülerpraktikanten ab und zu bei dir?
Ja, tatsächlich haben wir ziemlich viele. Wir haben auch gerade wieder jemanden, der 3 Wochen bei uns ein Praktikum macht. Und ich finde es schön, dass so viele junge Leute wieder Interesse haben. Aber ich würde mir auch wünschen, dass die sich vielleicht vorher mal so ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe, da hatte ich schon meine eigenen Messer. Ich kannte natürlich Gewürze, Obst und Gemüse auswendig. Und vor allem habe ich mich auch mal mit der Speisekarte befasst, damit mir nicht irgendwelche Peinlichkeiten passieren, wenn der Chef fragt, was ist das und das und ich das nicht weiß. Also immerhin die Wörter von der Speisekarte sollte man schon können. Und das finde ich, das würde ich einfach allen Schulpraktikanten mal ans Herz legen. Die haben sich ja das Restaurant selber ausgesucht und das Praktikum auch. Und das wäre schön, wenn man sich vielleicht mal so ein ganz klein bisschen vorbereiten könnte, in was für ein Restaurant man eigentlich ist und was die Produkte oder das Menü ist, was wir hier servieren.
Ich hatte ja lange Zeit geglaubt, dass so Praktikum im Sterne-Restaurant so ein unerreichbares Ziel ist für Schülerpraktikanten, aber anscheinend ja doch mehr Gang und Gäbe, wie man denkt.
Nee, wir sind eigentlich immer ganz froh, wenn wir jemanden haben. Wir hatten auch ein Mädchen bei uns, die hat die erste Woche kein Wort mit uns geredet. Immer wenn wir eine Frage gestellt haben, so was ist dein Lieblingsessen, Spaghetti, dann war das Gespräch auch beendet. Oder kochst du zu Hause auch? Ja. Und sonst hat die einfach nur ganz konzentriert ihre Arbeit gemacht. Da habe ich mir schon gedacht, oh, das kann aber hart werden, wenn jemand gar keine Kommunikation pflegt. Aber jetzt ist das unsere kleine Maschine geworden, auf die ich ganz besonders stolz bin. Mit 15 Jahren kommt die einmal die Woche bei uns arbeiten, hat hier so einen Minijob und macht echt eine tolle Arbeit. Wenn man ihr einmal was zeigt, dann machen diese kleinen, feinen Finger genau das nach. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass einer dann so auftaut und so mitmacht.
Vielleicht das Potenzial für eine große Karriere?
Ja, auf jeden Fall, aber leider möchte sie studieren, aber ich habe noch ein paar Jährchen Zeit, das ihr auszureden.
Das war ja bei dir auch so. Deine Eltern hätten dich eigentlich gerne als Richterin gesehen und ja. Du hast ja mal mit Bank oder Polizei geliebäugelt.
Ja, auf jeden Fall brauche ich ein bisschen Action. Den ganzen Tag im Büro, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Jeden Tag so eine neue Herausforderung und gefördert werden. Also es gibt halt jeden Tag wieder irgendwas, was nicht so läuft, wie es eigentlich sollte. Im Moment ist es zum Beispiel wirklich schwierig mit den Lieferanten. Deswegen ist halt jeder Tag eine neue Challenge. Und jeden Tag das Gleiche zu machen, das wäre mir einfach viel zu langweilig.
Musstest du deine Eltern davon überzeugen, weil ja viele sagen, Kind, lernt bitte was anderes außer Koch oder Köchin?
Ich glaube, für die war es okay. Die haben schon gesehen, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe. Ich habe, glaube ich, 5 Praktikas gemacht, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich habe die Kochsendungen hoch und runter im Fernsehen geguckt. Ich habe zu Hause gekocht, immer eingekauft, um wieder irgendwelche neuen Rezepte auszuprobieren. Sehr viele Bücher gekauft. Also man konnte, glaube ich, schon das Interesse sehr, sehr merken. Und deswegen war das für die auch total in Ordnung, wo ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung zur Köchin.
Hast du während deinen Praktikas, bevor du die Ausbildung gemacht hast, geschaut, dass du alles so ein bisschen mal abdeckst in allen Bereichen oder war einfach frei raus?
Also ich habe angefangen in einem Delikatessenladen in Bensberg. Es war halt ein kleiner Partyservice, aber die hatten auch so einen richtig schönen Laden und das war so ein bisschen die Erinnerung an die schönen Traiteurgeschäfte in Belgien, wo das Essen wirklich nett angerichtet ist und auch wenn man sich für eine Portion halt was zu Hause kauft, dann war das immer noch selbst gekochtes, echtes Essen und noch nett präsentiert. Und das war bei dem Laden auch so und dann hat sich herausgestellt, dass die auch so eine kleine Residenz haben, wo die mittags immer einen Mittagstisch angeboten haben, plus noch den Partyservice, alles selber gekocht und dann ausgeliefert oder ausgestellt. Aber da haben die Köche zu mir gesagt, dass es halt besser ist, wenn man diesen Stress vom Restaurantleben hat. Also da braucht man mehr Action und man muss dann schon in einen Ort gehen, wo es ein à la carte Geschäft gibt. Dann war ich noch im Schloss Lehrbach, habe da über Weihnachten und Silvester ein Praktikum gemacht im Hotel. Und dann bin ich zu Mario Kutaska gegangen. Das war ja auch ein kleines Sterne-Restaurant. Das war dann so das richtige Leben. Und danach habe ich mir auch, also da waren auch viele Köche, und die haben mir dann meinen Ausbildungsplatz sozusagen vorgeschlagen beziehungsweise ans Herz gelegt. Und da war ich dann so aufgeregt, weil ich diesen Ausbildungsplatz unbedingt haben wollte, dass ich am ersten Tag von meinem Praktikum umgekippt bin. Da musste meine Mutter mich abholen kommen. Und da meinte der Chef, ja, wenn du wieder fit bist, dann kannst du dich ja nochmal melden. Dann habe ich beim nächsten Mal ganz viele Gummibärchen morgens gegessen, damit bloß mein Kreislauf nicht schlapp macht. Und dann hat das auch alles gut geklappt.
Hattest du aber so sonst nicht mehr, dass die Nervosität gesiegt hat?
Nee, das war dann in Ordnung.
Dennoch bist du ja nach deiner Ausbildung zum TÜV Rheinland gewechselt. Warum hast du dich für den Weg entschieden und nicht fürs Restaurant als ersten Schritt?
Also ich habe nicht in der Kantine gearbeitet, sondern im Vorstandscasino. Und das war ja schon das war eigentlich ein richtig cooles Restaurant. Wir hatten 4 Räume, wo man hätte 4 unterschiedliche kleine Gruppen haben könnte. Und ich hatte jeden Tag ein neues Menü. Das war halt schon eine große Challenge, jeden Tag alles neu zu machen. Und im Prinzip habe ich mich auch ein bisschen dafür entschieden, weil ich ja in der Nationalmannschaft der Köche war und sehr gerne und auch oft bei Wettbewerben mitgemacht hat. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, dafür braucht man schon ein bisschen Zeit. Und man braucht vor allem einen Chef, der das irgendwie supportet, dass man am Wochenende oder egal ob Sonntag, Montag oder Montag, Dienstag oder Samstag, Sonntag halt zum Training gehen kann. Und das war kurz vor der Weltmeisterschaft. Und da war halt jeden Monat mindestens 1 bis 2 Mal Training. Und da brauchte ich halt einen Ort, wo das halt möglich ist. Deswegen bin ich ins Vorstandscasino gegangen.
Ich habe es damals bei Hans Hegge, da hatten wir auch mal das Thema Nationalmannschaft. Ja, ich tatsächlich irgendwie wegignoriert. Heute nutze ich mal die Chance und steige mal ein bisschen näher drauf an. Was ist eine deutsche Nationalmannschaft im Kochen? Wie läuft das ab? Wie kommt man da rein?
Also man kommt rein, indem man sozusagen ausgewählt wird oder gefragt wird. Ich habe halt sehr viele Wettbewerbe mitgemacht, von der Stadtmeisterschaft über Nordrhein-Westfalen, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft. Bin ich schon im zweiten Layer so durchgerutscht und habe das dann im dritten Layer nochmal gemacht. Bin dann auch Vizeköchin und Europas Nachwuchsköchin geworden. Und dann bin ich in die Nationalmannschaft gekommen, in die Jugendnationalmannschaft. Ich war, weiß ich gar nicht mehr, wie alt ich da war, 19, 20? Nee, 21 war ich da. Und dann war ich 4 Jahre in der Nationalmannschaft. Man macht halt internationale Wettbewerbe, man ist ein Team. Wir waren, meiste Zeit waren wir 8 Leute. Da gab es eine Konditorin, die kam aber erst ein bisschen später und ich. Alles andere war halt männlich. Und dann waren wir in Costa Rica, wir waren in Moskau, wir waren in der Schweiz, wir waren in Luxemburg, wir waren auf der Olympiade der Köche in Erfurt. Also es gibt halt immer diese riesigen Wettbewerbe, wo halt die Teams von der ganzen Welt hinkommen. Und es sind immer unterschiedliche Kategorien. Meistens ist es immer einmal warm kochen, also richtiges Essen, was auch Leute essen. Und einmal eine kalte Ausstellung, wo halt eine kalte Platte ausgestellt wird, ein Zuckerschaustück, ein schönes Menü, wo alles mit Aspik überzogen wird, damit es schön glänzt. Was aber heute wirklich ausstirbt, weil das natürlich eine riesige Lebensmittelverschwendung ist. Also wird heute diese kalte Ausstellung auch so produziert, dass man das essen kann.
Ja. Und wie wird es bewertet? Gibt es eine Jury?
Ja, da gibt es halt von jedem Land, was teilnimmt. Und manchmal war es auf dem Wettbewerb wirklich so, dass da 40 Nationen waren, was natürlich schon ein krasses Gefühl ist. Wenn man dann beim Einmarsch der Nationen mit der deutschen Fahne einmarschiert, ist schon so ein Moment, wo halt Gänsehaut und Tränen eigentlich kommen. Vor allem in Costa Rica, das war halt ein harter Wettbewerb, da ist mitten im Wettbewerb, hat es angefangen zu regnen. Da ist die Messehalle unter Wasser gelaufen, der Froster hatte nur noch 0 Grad, ich musste Eis servieren. Und wo wir dann gewonnen haben und wir haben wirklich Doppelgold mit Auszeichnung genommen, haben wir alle geweint. Also war schon eine coole Zeit, aber war auch hart.
Aber dann hast du ja einen relativ schnellen Aufstieg gehabt zur Sous-Chefin. Wann hast du dann gemerkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, für den nächsten Schritt quasi zur Küchenchefin zu gehen?
Ja, ich habe im La Poule d'Or in der Patisserie angefangen. Also das war kalte Küche, Vorspeise und Patisserie. Da waren 2 Chef de Partys und 2 Azubis. Und wo ich angefangen habe, ist direkt einer gegangen. Und dann, dann war ich da auch wieder alleine. Eigentlich bin ich halt da hingegangen, um was zu lernen, weil beim TÜV war das schon manchmal schwierig. Man musste sich halt alles selber beibringen. Ich war halt alleine in meiner Küche und habe halt Vorspeise, Hauptgang, Dessert gekocht, jeden Tag was anderes, aber natürlich mit Büchern, weil es gab niemanden, der sozusagen auf mich aufgepasst hat. Der Chef war da, den habe ich auch ab und zu mal gefragt, der hat mir auch was gesagt, aber sein Job war halt andere Dinge. Ich war alleine für mich zuständig. Ja, und dann hat mir halt dieser Team Spirit und dieser Stress beim Schicken schon so ein bisschen gefehlt. Deswegen bin ich dann wieder ins Restaurant zurückgegangen. Ja, und dort, wir waren halt im La Poule d'Or, war es schon ein cooles Team. Wir waren knapp 20 Leute, alle waren jung, bis auf der Chef. Das heißt, nach der Arbeit hatten wir auch immer schöne Abende zusammen, wo wir zusammen gesessen haben, noch Wein getrunken haben. Und dann war es aber halt kalte Küche. Und jeder hat mir gesagt, okay, du musst halt zum Weiterkommen in die warme Küche. Und dann habe ich gesagt, nach einem Jahr, okay, das reicht, muss man ein nächstes Restaurant suchen. Dann habe ich beim Gourmetfest den Küchenchef vom Schloss Lörsfeld kennengelernt und bin halt dorthin gegangen. Eigentlich auch als Chef de Partie entre métier. Ja, und da bin ich dann auch schnell zur Sous-Chefin wieder geworden. Aber da waren wir auch ein kleines Team. Wir waren 4 oder 5 Leute. Davon war einer Azubi. Und ja, Mitte des Jahres hat der Chef dann gesagt, er geht. Dann dachte ich mir schon, oh nee, schon wieder niemand mehr, der mir irgendwas beibringen kann. Und dann meinte er, willst du die Stelle nicht, hin und her? Und dann dachte ich mir, nee, ich gehe auch. Also ich will halt schon noch was lernen. Dann haben die anderen gesagt, ja, probier's doch mal. Meine größte Sorge war eigentlich, dass mir nichts einfällt, was ich kochen kann. Das irgendwie alles umzusetzen, okay, aber man braucht halt auch erstmal diese ganzen Ideen. Und wenn man alleine ist, dann ist man ja schon auf sich gestellt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, vielleicht versuchen wir es mehr. Aber das Restaurant hatte seit, weiß nicht, glaube ich, 12 Jahren einen Stern. Wäre der Stern dann verloren gegangen, dann wäre ich schuld. Das war halt auch doof. Also musste man halt doppelt hart kämpfen. Und dann bin ich ja Ende des Jahres, ich habe im Februar angefangen und im Dezember bin ich Küchenchefin geworden. Da hatten wir gerade im November wieder den Stern bekommen. Und dann musste ich den halt ein Jahr verteidigen. Und Gott sei Dank hat es geklappt.
Genau, wir sind jetzt im Schloss Lörsfeld gewesen. Du hast einen Michelin-Stern verteidigt und warst ja dann jüngste Sterneköchin Deutschlands. Ist das ein Titel, über den man sich auch ein bisschen freut? Marketingtechnisch kann man ihn jetzt sicherlich auch gut nutzen.
Ja, es war natürlich die größte Freude. Also ich muss sagen, dieser Stern, der war echt viel wert für mich. Ich war da 26. Ja, ich bin mit 26 Küchenchefin geworden und mit 27 habe ich einen Stern bekommen. Das war schon krass. Das war schon ein krasses Gefühl. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich sprachlos war. Und da ist halt sehr viel Last von meinen Schultern runtergefallen.
Werbung.
Du bekommst Besuch und willst deine Gäste zu Hause beeindrucken? Das kann jetzt ganz einfach sein, denn Büffelbill, die Premium-Büffelfleischhersteller, haben in Zusammenarbeit mit Sternekoch Benjamin Merz 3 Kochboxen entwickelt, mit denen du ganz schnell einen Wow-Effekt erzeugen kannst. Und das Schöne bei den Boxen ist, sie beinhalten höchste Qualität und die Gerichte sind meist in 20 bis 30 Minuten zubereitet. Egal ob 7-Gang-Menü in der Signature Merz Büffelbill Box, der 6-Gang-Sternekoch Meets Burgermeister Box oder der Barbecue Summer Burger Box, es ist für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel etwas dabei. Willst du dich endgültig wie im Gourmet-Restaurant wühlen, dann hat Büffelbill und Benjamin Merz noch gleich die passende Wein- oder alkoholfreie Begleitung zur Kochbox dazu. Probier es doch gleich aus und sicher dir deine Kochbox von Büffelbill. Geh dazu auf die Website www.büffelbill.com und bestell dir im Onlineshop heute noch deine Kochbox. Übrigens, Büffelbill hat auch hochwertige Produkte für Gastronomen. Alle Infos hierzu gibt's unter info@büffelbill.com. Sicher dir jetzt deine Büffelprodukte.
Werbung Ende.
Und jetzt, wo viele dann sagen, okay, jetzt habe ich den ersten Stern selber erkocht und wo die Kochkarriere dann richtig startet, mit dem Stern im Rücken, dass du aber dann auf einen anderen Weg gesetzt 2019 und hast dann erstmal ein Sabbatical eingelegt.
Nein, also das ist auch so, Also ich meine, ich war 4 Jahre an diesem Ort. Ich habe 4 Jahre im Schloss halt gearbeitet, den Stern verteidigt. Dann war halt einfach der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt muss man schon nochmal zusehen, dass man was Neues lernt, was Neues sieht und das, was man halt gerne oder was einem am Herzen liegt, ein bisschen ausbeut und auch wirklich richtig lernt. Und wir haben immer schon sehr asiatisch gekocht und mein persönlicher Geschmack ist eher im Orient. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt eine Reise und lerne halt, wie das Essen wirklich geht. Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich der Kimchi. Wir haben halt Kimchi gemacht, aber keiner von uns wusste genau, ob das jetzt so richtig oder falsch ist. Muss es wirklich so schmecken oder ist es halt vielleicht doch schlecht zum Beispiel? Dieses Prozedere der Fermentation ist ja auch jetzt inzwischen schon wieder 7, 8 Jahre her. Das war da einfach noch nicht so gängig und mir hat es auch keiner beigebracht. Also das habe ich mir alles selber beigebracht. Und dann wollte ich halt einfach wissen, ist das so richtig oder eher nicht? Dann habe ich gesagt, ich muss nach Korea.
Und so ein richtiges Sabbatical war es ja auch nicht, weil du hast ja in sehr vielen Restaurants Praktikas gemacht.
Ich habe in jedem Land gearbeitet.
Und das waren, also, und da gehen da tatsächlich dann auch wieder die Zahlen auseinander. Die einen schreiben, es waren über 20, die anderen schreiben, es waren über 30.
Es waren über 30 Länder, aber im Kochbuch haben wir nur 20 Länder aufgenommen, weil wir nicht genug Platz hatten. Und in manchen Ländern, sage ich mal, zum Beispiel. Ja, Weißrussland und Russland, das ist ja schon sehr ähnlich. Dafür brauchten wir halt kein eigenes Land zum Beispiel. Und deswegen haben wir im Kochbuch nur 20 Länder.
Aber dann waren es tatsächlich über 30.
Also es waren 30, exakt 30 Länder in 14 Monaten.
Und nach was hast du die Länder ausgewählt? Oder,
ich war eigentlich komplett überall in Asien und noch ein paar Teilen vom Orient. Ja, viele Länder natürlich habe ich auch schon vor der Reise besucht. Aber so war es dann wirklich Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos, Indonesien, Malaysia, dann halt Philippinen, Japan, Korea, China, Hongkong, Taiwan. Also einmal wirklich alle asiatischen Länder so abgedeckt. Plus natürlich nochmal ein bisschen Orient. Ich war lange in Indien, in Äthiopien und dann der Mittlere Osten. Da hatte ich auch schon vorher ein paar Länder besucht, aber dann da nochmal jedes Emirat. Dann natürlich Nordafrika. Meine Oma hatte früher eine Wohnung in Tunesien, deswegen war das schon sehr, sehr bekannt, aber dann auch nochmal fokussiert auf, vor allem auf Marokko.
Und gestartet ist es dann in Korea?
Nee, ich bin gestartet tatsächlich im Katar, in Katar. Erstmal 4 Tage runterkommen nach diesem Stress halt, 4 Jahre an einem Ort, Wohnung auflösen. Natürlich war der Chef nicht gerade begeistert, dass ich das Restaurant verlassen habe. Jeden Tag war Mittag und Abend voll, Full House ausgebucht. Ja, wahrscheinlich hätte der schon gerne gehabt, dass ich da geblieben bin. Und das konnte man auch deutlich merken, dass seine Begeisterung über meinen Weggang jetzt nicht groß war. Und dann musste ich mich erstmal kurz ausruhen in der Sonne. Und von da bin ich dann in den Oman. Und da habe ich mich mit Anne getroffen, das ist unsere Patissiere. Auch war damals schon im Schloss so und ist jetzt immer noch. Und dann habe ich mit ihr erstmal eine Rundreise durch den Oman gemacht. Da hatten wir mal auf dem Wettbewerb jemanden kennengelernt, der hat uns eingeladen und dann sind wir einmal quer durch. Und dann haben wir die Anne so nochmal in Dubai unsere Freunde besucht, weil natürlich der Kochclub, also Emirates Culinary Club, so wie der Deutsche Verband der Köche, der ist sehr stark und der Vorsitzende ist ein Deutscher, den wir schon ganz lange kennen, von vielen verschiedenen Wettbewerben, haben wir den besucht und dann sind wir nach Thailand und in Thailand haben wir dann noch ein paar Tage Sightseeing gemacht und dann hat sie mich alleine gelassen, ich bin zur Arbeit und sie wieder nach Hause.
Was war dann, wie schmeckt dann richtiger Kimchi?
Ja,
Kimchi. Um da mal wieder drauf zurückzukommen.
Ja, Korea war für mich nach diesen, also ich habe, Korea war eins der letzten asiatischen Länder, die ich besucht habe. Und es war einfach nur eine richtige Erlösung, dahin zu kommen. Diese leichte Küche, frische Küche, scharfe Küche, so gesunde Küche, so viel Gemüse, nach so viel fettigem Essen, so viel Zucker und so viel Glutamat war es einfach nur wunderbar, traumhaft. Und ich würde sagen, der Kimchi, den ich vorher gemacht habe, war sehr nah dran am Original.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast in jedem Land in einem Restaurant gearbeitet auch. Hast du dir die im Vorfeld schon, sag jetzt mal, auf dem Schirm gehabt, wohin du tatsächlich willst? Und wie läuft das ab? Hast du einfach eine Mail geschrieben? Also ich kenne das von Maxi Schmidt in Folge 1, der ja auch sehr viel in Asien unterwegs war, der dann einfach im Bus auf dem Weg zum nächsten Land einfach mal kurz einem Sous-Chef eine E-Mail geschrieben hat, du, kann ich nächste Woche bei euch arbeiten? Wie lief es bei dir ab?
Ja, so ähnlich. Also tatsächlich in Thailand hatte mir ein alter Chef, den ich habe mal in Sri Lanka gearbeitet und auch in Malaysia. Und der Küchenchef, der ist Vietnamese. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er ist überall in Asien gut vernetzt. Hatte der mir in Thailand sozusagen meine erste Station organisiert. Und dann haben die mich dahin geschickt, die haben mich dahin geschickt, die haben mich dahin geschickt. Gäste hatten für mich eine Reise durch Indonesien mit dem Gouverneur von Jakarta organisiert. Dann habe ich einen chinesischen Kollegen hier gehabt, der hat mir dann so ein Gourmetfest in China organisiert. Lee Kum Kee, halt die Sojasoßen und Austernsoßenproduktion, hat mich nach Hongkong eingeladen und dann, ja, es hat sich dann irgendwie so ein bisschen entwickelt.
Jetzt lernt man ja bei so einer Reise ja nicht nur unterschiedliche, wahnsinnig viele Küchen kennen, sondern Kulturen auch. War es schwierig, sich darauf einzulassen?
Nee, also ich liebe unterschiedliche Kulturen, ich liebe Menschen, ich liebe es, diesen Tumult zu haben, möglichst viel los. Also es gibt ja Leute, die gar nicht mit dem Weihnachtsmarkt oder der Medina in Marrakesch klarkommen, aber ich finde es einfach toll.
War dann das prägendste Essen, was du gehabt hast, der Kimchi dann am Ende des Tages?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es liegt ein bisschen mehr an der Erinnerung. Natürlich, wo wir im Oman in der Wüste waren, bei Sonnenuntergang, ja, im Nirgendwo und abends dann da gegrillt haben. Das war toll. Das war ein kulinarisches Highlight, aber jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit einem 3-Sterne-Restaurant. Das war schon sehr toll. Natürlich war in Japan der frisch aufgeschnittene Fisch auf dem Fischmarkt um 4.30 Uhr so ein Erlebnis. Ich glaube, von den Restaurantbesuchen, die ich gemacht habe, war tatsächlich der Besuch im Oceano in Dubai eins meiner krassesten Erfahrungen. Also es war wirklich nicht nur Essen, was perfekt geschmeckt hat und super Service, das war wirklich dieses Erlebnis, wie der Service diese Geschichten rübergebracht hat, die Präsentation der Speisen, das war einfach schon magisch. Ja, Kimchi war auf jeden Fall super lecker. Ich erinnere mich auch immer noch an diese kleine, an die Ginseng-Suppe mit dem Mini-Stubenküken gefüllt mit Reis. Obwohl ich eigentlich immer auf Reis verzichtet habe, weil ich mir dachte, ich brauche den Platz halt für andere Sachen, war in Korea der Reis einfach so lecker. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste diesen Reis essen. Es war wirklich unwerfend lecker. Und ja, ich glaube, so gab es halt in jedem Land halt so die Sachen, auf die man nicht mehr verzichten möchte.
Es ist aber bei Reisen ja nicht immer alles, sag jetzt mal, heiter Sonnenschein, sondern man erlebt ja dann auch Sachen, die ein Prägen mitnehmen oder wo man sich vielleicht auch denkt, das hätte ich jetzt lieber nicht erlebt oder das hätte ich mir sparen können. Gab es sowas auch?
Ja, ich muss sagen, in Äthiopien habe ich halt in einer Küche gekocht, die war wirklich krass dreckig. Also das war schon schockierend. Da ging es meinem Magen dann auch irgendwann nicht mehr so gut. Da musste ich viel Schnaps trinken, um diese ganzen Bakterien zu töten. Also das ist schon krass, wie weit der Standard von einer internationalen Hotelkette zurückliegt. Auch in Thailand habe ich in der Küche gearbeitet, wo ich mir dachte, wie kann man in einem Sterne-Restaurant Gäste in seine Küche lassen, wenn die so aussieht, wie die aussieht. Ja, dann auf den Philippinen, in diese halb ausgebrüteten Eier. Das war jetzt auch kein, also ich habe es nicht gegessen, aber das fand ich auch traurig. Natürlich in China und in Japan die Schildkröten, die getötet worden sind, gekocht worden sind. Das war auch schon eher traurig. Natürlich die Armut in Kambodscha, wo wirklich Kinder ohne Klamotten rumlaufen. Aber halt, sag mal, China so die Überhand übernimmt, wo nur noch hier Bar, Bar, chinesisches Casino, chinesische Bar, chinesisches Fastfood und dann halt Kinder auf der Straße ohne Klamotten liegen. In Indien war da, sag ich mal, arm und reich so krasser Unterschied. Also man ist in die Disco gegangen und hat für ein Corona 12 Euro bezahlt, wo ich mir schon dachte, so 12 Euro für ein Bier ist natürlich schon heftig. Vor allem in Indien. Und dann geht man halt aus dem Club raus, der brechend voll ist, über 10 Etagen, wo Autos vor der Türe stehen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und dann geht man halt raus und dann liegen halt die Leute wirklich im Graben oder in der Hängematte in ihrem Nudelstand. Das ist natürlich schon traurig, wenn man solche Sachen sieht. In Japan habe ich in einer Küche gearbeitet, wo ein Mitarbeiter wirklich geschlagen worden ist mit dem Stock auf den Rücken, auf den Kopf. Das war natürlich auch ein krasses Erlebnis. Und der Chef hat mich auch noch angeguckt und hat es dann gemacht. Das war halt noch das Allerschlimmste. Da konnte ich dann, ich war 3 Tage da, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich mir wirklich nicht antun. Da habe ich auch den Koch gefragt, so, warum tust du dir das an? Warum lässt du dich halt von jemandem so krass schlagen? Die haben dem auch Chili-Paste in den Mund getan und dann halt so die Finger an die Backen gelegt und so massiert, damit halt auch der Chili sich überall krass in seinem Mund verteilt. Dann ist sein Kopf voll rot angelaufen. Das war recht schlimm. Und da meinte der, ja, ich kann von denen noch so viel lernen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist einfach zu viel des Guten. Der hat 6,5 Tage die Woche gearbeitet und ein Tag war nicht 8 Stunden, sondern 16 Stunden. Das heißt, er hatte nur Sonntagabend sozusagen frei. Meistens waren die schon um 6 Uhr morgens in der Küche und wir haben immer so um 1 Feierabend gemacht. Und sich dann noch so quälen lassen, das war schon echt schlimm.
Hattest du den Eindruck, dass er tatsächlich noch viel lernen hätte können?
Ich weiß nicht, aber wenn jemand kommt das ist einfach alles anders da. Die haben einen Koch, der macht nur Dashi. Aber wenn man das jetzt so objektiv betrachtet, dann werden halt die Algen, die Kombu-Algen, gesimmert, also es wird nicht krass gekocht und auch eher nicht lange, also sagen wir mal 1 oder 1,5 Stunden, je nachdem in welchen Betrieben ich war. Und dann lassen die halt einmal diese Bonito-Flocken da durchfallen und da geht es halt wirklich um die Qualität. Sind die viel zu dünn gehobelt, dann fallen die halt total schnell runter, geben nicht genug Schmack ab. Sind die halt zu dick, fallen die auch schnell runter, geben nicht genug Schmack ab. Also das liegt dann wirklich an der Qualität, dass die einmal ganz langsam runterfallen und dann ist die Dashi-Brühe eigentlich fertig. Aber scheinbar gab es da Aspekte, die mir nicht aufgefallen sind oder so, dass diese Köche das heimlich machen. So wie der Sushi-Koch, ja, ich glaube 12 Jahre braucht, um fertig ausgebildet zu sein, braucht diese Person, die Dashi kocht, auch eine Ausbildung und macht das heimlich so, damit die anderen das nicht sehen können. Es war schon manchmal seltsam. Was halt krass war, war auch ihre handwerkliche Fähigkeit mit dem Messer. Also der Chef, der hat mir dann auch, wir haben eine Kartoffel genommen oder ein Stück Rettich und daraus halt einen Tannenzapfen geschnitzt. Und ich sag mal, wir stechen halt mit einem Plätzchenausstecher Blüten aus, egal was, ob Süßkartoffel, Möhre oder egal, aus. Und die schneiden das halt mit der Hand. Und dann hat halt, die Blüte ist nicht, sag ich mal, gerade, weil natürlich, wenn wir jetzt eine Kartoffel hobeln, dann ist die Scheibe ja gerade. Dann stechen wir das aus und die Blüte ist auch gerade, wie ein Plätzchen halt. Aber die schneiden das dann mit einer Technik, dass zum Beispiel die Blüte nach oben guckt. Also wie wenn man seine Hand mit der Handfläche nach oben so ganz locker hinlegt, dann gehen ja auch unsere Finger ein bisschen hoch und dann hat die Blüte halt ja, eine komplett andere Form. Also das waren halt so Sachen, die mich auch wirklich beeindruckt haben. Ja, dann sage ich mal, diese Gewürzvielfalt in Indien, diese riesigen Berge mit Kardamom, mit Sternanis, dieser krasse Duft, ist halt Wahnsinn. Man kann viele Sachen eigentlich gar nicht glauben, wenn man das noch nicht gesehen hat. Oder auch in Vietnam, in der Hauptstadt, diese 5 Millionen Roller, die fahren. Das ist verrückt. Wenn ich jemand sagen würde, da sind 5 Millionen Roller auf der Straße, dann würden die sagen, ja, du übertreibst wieder. so viele Roller konnten doch da nicht sein. Aber jeder Mensch, der da wohnt, hat einen Roller. Und alle fahren einfach so, immer weiter.
Jetzt hast du gerade Thema Gewürze angesprochen. Das ist schon auch ein Thema, was dich inspiriert hat ein bisschen auf der Reise.
Ja, ich liebe halt Gewürze. Egal woher, also aus welchem Land. Jeder hat ja so seine Lieblingsgewürze. Aber im Allgemeinen geht es halt immer um die gleichen. Das sind unsere Weihnachtsgewürze. Die sind halt auf dem, oder im Rest der Welt, auf dem Rest der Welt? Überall auf der Welt sind das halt die normalen Gewürze, die täglich verbraucht werden. Aber bei uns ja eher in der Weihnachtszeit. Und das ist natürlich schon so eine Liebe, ja.
Wo bekommt man in Deutschland eigentlich gute Gewürze her? Also im Hinblick, gut, als Restaurant habe ich wahrscheinlich meine Lieferanten, aber jetzt auch mal privat, als Privatperson.
Also natürlich gibt es halt so kleine Gewürzmanufakturen. Wir haben ja auch eine Gewürzbox, das machen wir mit der Gewürzmühle in Rosenheim zusammen. Natürlich kaufen die auch hochwertige Gewürze aus den entsprechenden Ländern, genauso wie zum Beispiel auch Ingo Holland diese Gewürze kauft. Und natürlich ist seine Kardamom-Kapsel oder sein Sternanis eine andere Kategorie, wie das halt zum Beispiel bei Lidl oder einem anderen Discounter im Regal steht. Wenn wir, sagen wir mal, Currypulver von dort benutzen würden, dann bräuchte man wahrscheinlich 3 Esslöffel, während aber eine gute Prise von einer teuren Gewürzmischung halt auch reichen würde. Und man muss sich halt vorstellen, allgemein, egal wie teuer das Gewürz ist, was ich hier kaufe, wird es niemals so schmecken, wie es zum Beispiel in Indien war. Diese mit einer Zimtstange aus Indien hätte ich halt 10 Kilo zum Zucker machen können für Milchreis, während ich dafür hier halt viel, viel mehr brauchen würde. Aber das Aroma ist halt einfach so krass intensiv. Und ich habe auf meiner Weltreise nirgendwo was gekauft, weil natürlich ohne Restaurant, ohne Küche, ohne dann, also was soll ich halt mit den Sachen machen? Ist ja auch schade, das einfach nur zu kaufen, um es zu kaufen. Aber in Indien musste ich einkaufen. Und es war halt klar, dass ich nach Indien nach Hause gehe, weil ich meinen Koffer umpacken musste für ein Gourmetfest woanders. Und ich musste sozusagen warme gegen kalte Klamotten tauschen. Und in Indien habe ich dann Sachen gekauft, also viele Gewürze. Habe die zu Hause dann halt zugeschweißt, also nicht vakuumiert, sondern nur halt zugemacht. Und dann nochmal in Boxen, also in so Logi-Log-Dosen gemacht und bei uns in den Keller gestellt bei meinen Eltern. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, dieser Duft, der hat das komplette Haus erfüllt. Obwohl man halt, ich sag mal, der stand im Keller in der Box eingeschweißt, aber das ganze Haus hat nach Kardamom gerochen. Und wie viel Kardamom soll ich halt hier im Laden kaufen, damit dieser Geruch kommt, das ist unmöglich.
Welche Gewürze braucht man deines Erachtens daheim? Was sind so, außer sag jetzt mal, die Basics?
Also klar, jeder hat Salz, Pfeffer. Also ich meine zu Hause, bei uns zu Hause ist auch eher Flaute, weil ich halt hier koche. Aber würde ich jetzt jeden Tag für mich zu Hause kochen, dann wäre auf jeden Fall zum Beispiel ein geiles Currypulver, so fruchtig scharf. Dann so 2-3 orientalische Gewürzmischungen, weil zum Beispiel Baharat ist schon eine komplett andere Liga wie Ras el Hanout. Ras el Hanout ist eher so ein süßlicheres, weihnachtlicheres Gewürz, während aber zum Beispiel Baharat ja schon eine leichte Schärfe hat und auch ein bisschen rot ist, also mit Paprika und so weiter. Ja, Kreuzkümmel braucht man, Kurkuma braucht man, Sternanis, Nelken, Fenchelsamen, Anis, Sternanis, eine Zimtstange. Ja, man braucht halt irgendwelche Chilis. Und damit kann man dann schon einige Sachen, sage ich mal, abdecken. Damit hat man den Orient abgedeckt. Man kann damit China abdecken. Und man könnte halt auch so klassische, Wacholderbeeren und Lorbeer vielleicht noch, so klassischere Geschmäcker abdecken.
Weil du es gerade gesagt hast, ist in jedem Curry automatisch Kreuzkümmel mit drin?
Oder
gibt es auch ohne?
Bei Curry weiß ich gar nicht, aber da wird auf jeden Fall eine Prise raus drin sind, aber das ist halt jetzt nicht so dominant.
Jetzt kommt es ja beim Würzen ja oftmals auf die richtige Menge drauf an. Oftmals hat man es ja schnell mal überwürzt, auf der anderen Seite, wenn man es zu wenig macht, dann schmeckt man es ja kaum raus. Wie kriege ich es? Ist das nur Übung, dass ich das richtige Verhältnis rauskriege? Oder gibt es da auch so gewisse Gewürz-Pairings à la Food-Pairings?
Also ich weiß nicht, aber ich habe noch nie bei jemandem zu Hause was gegessen, was überwürzt war. Also ich glaube, man braucht eher ein bisschen Mut. Also wir streuen, sag ich mal, wenn wir jetzt fürs Personal essen, Hähnchen, so eine Hähnchenbrust haben mit Curry und dazu gibt es vielleicht eine Asia-Pfanne, dann würzen wir schon richtig. Also salzen bedeutet eigentlich schon salzpaniert. Also man muss kräftig würzen, sonst hat er alles keinen Geschmack. Und auch Curry wird halt richtig drüber gewürzt, von beiden Seiten.
Also würdest du sagen, eher wenn man daheim von überwürzt redet, ist es wahrscheinlich noch lange nicht das Level, was es eigentlich braucht.
Aber man kann halt viel falsch machen. Zum Beispiel diese Gewürze, die dürfen natürlich nicht so einer krassen Hitze ausgesetzt werden. Also viele Gewürze brauchen auch Fett, um halt ihr Aroma zu entfalten. Also die Platte auf 10 drehen und ein Steak darin braten, dann ist natürlich Currypulver tot. Und dann schmeckt es auch nicht mehr und dann ist eigentlich verbrannt. Also da braucht man schon so ein bisschen Gefühl.
Wollte gerade fragen, also steht da auch bei mir mit auf meinem Bogen mit drauf. Viele sagen ja, okay, würzen davor und dann braten. Viele sagen erst braten, dann würzen. Wie geht's richtig?
Also ja, diesen Streit gibt's. Bei mir wird alles vorher gewürzt und dann gebraten. Aber natürlich, sag mal, dass, wenn wir jetzt das Steak benutzen, dann reden wir von schwarzem Pfeffer und sehr viel Salz. Und dann wird es halt gegrillt oder gebraten, ruhen gelassen. That's it. Aber reden wir halt von einem Hühnchen mit Curry oder einer anderen Gewürzmischung, Ras el Hanout, dann ist die Temperatur automatisch niedriger. Zum Beispiel, wenn wir eine Tagine machen, da wird halt das Olivenöl und die Butter in einem Tongefäß warm gemacht. Das wird niemals so eine Hitze bekommen wie 600 Grad Grill. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass das halt kurz angebraten wird.
Bei uns in Deutschland ist ja jetzt dann Saison, Dill, Oregano, Thymian, Rosmarin. Dill bringt man ja höchstens in Deutschland, sage ich jetzt mal, oftmals mit Fisch in Verbindung.
Gurkensalat.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo man ihn auch gut einsetzen kann?
Ja, zum Beispiel gibt es so einen iranischen oder auch einen türkischen Joghurt-Dip. Wir haben gerade zum Beispiel Rote Beete mit Dill und Joghurt in der Mezebar. Also Dill ist eigentlich auch vielseitig, also sind wir auch einfach wieder nicht mutig genug. Es gibt zum Beispiel einen super leckeren Reis, persischen Reis, der auch mit ein bisschen Kurkuma gekocht wird oder auch mit Safran. Und dann wird halt zwei Bund Dill gehackt und darunter gemacht. Oder Dill mit dicken Bohnen ist auch super lecker. Aber das sind halt fremde Geschmäcker. Wir sind einfach nicht mutig genug.
Auch in der Küche, also würdest du schon sagen, einfach mal ausprobieren und vielleicht auch mal scheitern?
Ja, natürlich. Also allgemein gibt es halt kein richtig, kein falsch. Im Ende muss es halt irgendwie schmecken, Sinn machen und man muss halt die Liebe zum Produkt noch sehen. Also nicht alles zusammenmatschen und denken, das wird was Cooles. Vielleicht mal 1, 2, 3 Komponenten raussuchen und einfach mal anders machen. Zum Beispiel, jeder kennt ja, ich sag jetzt mal hier, die dünnen Strauchbohnen mit einer Schalotte, dann würden die Leute vielleicht noch Bohnenkraut dazu machen und Thymian und Rosmarin, ein bisschen Chili-Knoblauch würde natürlich auch passen. Aber man kann es halt auch mal komplett anders machen. Also ich sag mal, auch eine grüne Bohne schmeckt halt mit Curry und einem Schluck Kokosmilch auf einmal total anders. Oder Spitzkohl. Ich liebe zum Beispiel Spitzkohl mit Curry und Kokosmilch anstatt mit Bechamelsoße.
Da habe ich tatsächlich erst diese Woche gemacht, Spitzkohl mit Kokosmilch auf jeden Fall. Allerdings nicht für mich selber, sondern für meine Frau.
Ja, also es ist echt, manchmal ist man auch einfach zu eingeschränkt. Also ich weiß zum Beispiel, Sauerkraut ist ja Sauerkraut. Und dann kam irgendwann dieser Trend Sauerkraut mit Tomat oder tomatisiert und ein bisschen Knoblauch. So, da habe ich mir auch am Anfang gedacht, so, was ist das denn, wo meine Oma damit ankam? Da meinte die, ja, die hat das halt in der Zeitung gesehen und das ist toll. Und dann haben auf einmal alle damit angefangen. Aber eigentlich ist Sauerkraut halt Sauerkraut, so wie wir das kennen. Seltsam mit Tomatenmark. Aber auch sie hat sich getraut, mal was anderes auszuprobieren.
Habe ich selber noch nie gegessen? Schmeckt's? Ja, wahrscheinlich.
Ja, ist okay. War jetzt nicht mein Lieblingsessen, aber ist okay.
Gibt's bei Gewürzen eigentlich Techniken, wo man die dazu beitragen, dass man noch mehr Geschmack rausholt?
Ja, es gibt halt unterschiedliche Arten. Das ist halt einfach zu erklären an einem indischen Curry. In Indien sind es fast, oder auch in Sri Lanka, ist egal, es sind fast immer die gleichen Zutaten. Aber jedes Curry schmeckt anders, weil es jedes Mal halt eine andere Zubereitungsweise ist. Zum Beispiel, manchmal werden die Gewürze halt geröstet und gemörsert und dann fängt man an zu kochen mit Butter, das Fleisch wird gebraten und die würzen danach mit diesen gerösteten Gewürzen. Manchmal kommen diese Gewürze von Anfang an in Fett, werden im Fett geröstet und bleiben auch komplett drin. Manchmal sind die Chilis und, ja doch, Chili meistens und Schalotten roh. Manchmal sind die aber schon vorher zum Beispiel frittiert und getrocknet oder nur getrocknet. Und obwohl es immer das Gleiche ist, es ist immer Ingwer, Chili, Knoblauch, Schalotten, schmeckt jedes Curry halt komplett unterschiedlich.
Jetzt ist mir bei der Vorbereitung auf die Folge, warum auch immer, die Gewürzmischung von Tomate Mozzarella in den Kopf geschossen, die man ja so überall kaufen kann. Sage, wobei wahrscheinlich kann man es auch selber machen.
Soll, also
kennst du nicht?
Nee. Das ist auch sowas, für mich persönlich, sowas würde ich niemals kaufen.
Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, also aber Tomate, Mozzarella, Basilikum, Klassiker. Ja. Wie würdest du es würzen? Wie würdest du es aufs nächste Level?
Also ich würde halt ganz normal so ein geiles Meersalz nehmen, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Ich mag nicht gerne weißen Pfeffer. Leckeres Olivenöl, vielleicht halt frische Kräuter aus dem Garten. That's it. Also keine Gewürzmischung auf jeden Fall.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Ich habe es mir selber noch nie angeschaut.
Wahrscheinlich ist getrocknetes Basilikum, Salz und Pfeffer drin, aber das ist wirklich sowas, nee. Da bin ich.
Hat dann ja auch irgendwie nichts mehr mit selber kochen zu tun.
Nee. Das auch, es gibt auch noch so eine Gewürzmischung, das ist für Rührei. Und da frage ich mich auch, wofür braucht man das? Also, tut mir leid, aber da bin ich echt spießig.
Deine Weltreise an sich spiegelt sich ja auch ein bisschen auf deiner Karte wieder? Oder nicht nur ein bisschen, sondern größtenteils oder fast alles?
Komplett.
Beispielsweise bei deiner aktuellen Karte geht's los mit Jordanien. Welche Länder finden sich denn sonst noch wieder? Und wie versuchst du denn die Länder dann auch darzustellen oder es auch rüberzubringen? Wir hatten es gerade vor der Aufnahme, so dieses Orientalische auch. Das ist ja, sind ja auch Sachen, die man, oder Geschmäcker, die man jetzt so nicht alltäglich überall kriegt in Deutschland.
Ja, aber ich denke, alle Gerichte, die wir machen, sind halt nicht so gängig. Es sei denn, was haben wir denn als gutes Beispiel? Gado-Gado. Gado-Gado ist ja eigentlich so ein bekanntes Gericht. Das ist das Nationalgericht von Indonesien. Ist ein bunter Salat mit Erdnusssoße. Obendrauf kommt Tofu, immer ein gekochtes Ei eigentlich. Und Gado-Gado bedeutet eigentlich übersetzt alles vermischt mit Erdnusssoße. Und viele Leute waren ja schon mal in Indonesien, kennen diesen Geschmack. Allgemein, Erdnusssoße ist ja auch bekannt. So, und dann müssen wir halt überlegen, okay, wie kriegen wir halt jetzt diesen Salat in eine schöne Form? Oder das Gemüse in eine schöne Form? Ja, jetzt haben wir halt gesagt, okay, wir machen Gado-Gado mit Erdnusssoße. Aber alle Gemüse, die wir benutzen, kommen halt hier aus der Region von verschiedenen Bauernhöfen, mit denen wir zusammenarbeiten. Deswegen gibt es jetzt einen tonierten Spargel, in so einem Kaffir-Limetten-Sud gegarte Karotte. Es gibt frische Erbsen, frisch gepult. Wir haben einen Tofu, der wird hier in Siegburg hergestellt, also auch aus der Region und auch mit Sojabohnen, die hier in der Region produziert werden. Und dann haben wir frische Radieschen, Erbsensprossen und dann müssen wir das halt alles noch so ein bisschen schön auf den Teller bringen. Und da haben wir halt ein geröstetes Möhrenpüree und auch eine Erbsencreme, die dann diese ganzen Komponenten zum Teller verbindet. Aber wenn die Leute es halt probieren, kommt halt dieser typische indonesische Geschmack, bisschen Schärfe, Säure und natürlich die Erdnuss durch.
Zurück zu Jordanien, was ist das für ein Gruß, den du da aktuell schickst?
Also bei uns gibt es als Apero immer ein Land, in dem es Oliven gibt. Also das beschränkt sich dann halt auf Italien, Griechenland, Spanien, Türkei plus halt Nordafrika. Und weil wir so ein kleines Signature-Apero haben, das ist unsere Kenzuli-Olive, das ist aus meinem eigenen Olivenöl gemacht. Und diesmal sind wir in Jordanien und Jordanien ist ja nicht nur das Land des siebten Weltwunders, also Petra, sondern auch das Land der Kichererbse. Und deswegen dürfen natürlich Hummus und Falafel nicht fehlen.
Wenn du das Land Deutschland darstellen müsstest oder würdest, oder kam es schon mal vor in deiner Karte, wie würdest du
das
angehen?
Ja, also das ist jetzt nicht mein Favoritenland, aber Anne benutzt schon mal öfters zum Beispiel im Prädessert oder auch im Dessert Deutschland. Da geht es dann aber auch hauptsächlich um die Produkte, die hierher kommen. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir so einen Waldspaziergang hatten, wo wir dann im Wald waren. Wir haben die Fichtensprossen, wir hatten Fichtensprosseneis und verschiedene Apfelsorten und auch Kräuter. Und das haben wir dann halt zu einem Dessert vereinbart. Das ist jetzt so das was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, Deutschland.
Wirst du dir wahrscheinlich bei der nächsten Frage denken, okay, kommt jetzt wieder das Standardthema, so weibliche Küchenchefin als Stern? Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, nein, hatten wir nicht. Hat Nathalie Leblanc aber schon alles aufgearbeitet. Denn bei dir in der Küche, ihr seid doch sehr, sehr viele Frauen. Und warum, also da jetzt dann trotzdem nochmal kurz die Frage anschließend, warum gehen denn dann nicht mehr diesen Schritt zur Küchenchefin? Hängt es dann am Ende auch mit der Familienplanung irgendwie zusammen?
Ja, ich denke schon. Also es hat halt schon was mit der Zeit zu tun. Solange man jung ist oder sag jetzt mal, wir hatten echt viele Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz auch von Frauen. Auch Jungköchinnen kommen noch. Wir haben auch Schulpraktikanten, einige Mädels. Aber natürlich, nachdem man 5, 6, 7 Jahre in der Gastro war, es fehlt schon Zeit und es fehlen vor allem halt diese Zeit am Abend, die man halt mit seinen normalen Freunden hat. Also auf Dauer, ich sag mal, auch jeder, der im Schichtdienst arbeitet, der arbeitet mal Vormittag, mal Nacht, mal spät. Aber wir arbeiten halt immer spät. Das heißt, dieses gemeinsame Treffen, Essen oder auch viele sportliche Aktivitäten im Team fallen halt weg. Und mit Familie wird es dann halt schon schwieriger. Morgens kann man sein Kind ja schon in die Kita organisieren, irgendwann in die Schule. Wenn man dann arbeiten geht, dann fällt das nicht so auf. Aber wenn man jeden Abend weg ist, ist es natürlich schon schwieriger.
Du bist ja selbstständig, hast du darüber auch schon mal im Kopf gemacht,
ja,
wie das funktionieren könnte?
Ja, ich meine, allgemein bin ich ja schon die Kategorie, wenn ich was will, dann werde ich es schon irgendwie schaffen. Aber man, ich meine, ich könnte es jetzt als Chef schon organisieren. Ich hätte halt tagsüber Zeit und ich könnte auch organisieren, sage ich mal, meinen Mise en Place halt. Ich könnte ja jemanden einstellen, der dann meine Arbeit sozusagen erledigt in der Küche, weil ich ja schon Vollzeit in der Küche arbeite. Und das macht mir auch Spaß, dass da bin ich auch froh drum, aber ich könnte halt das ja abgeben. Und dann würde ich halt für die wichtige Zeit kommen, sag mal, der Service von 6 bis 10. Da bräuchte man halt dann, sag ich mal, jemanden, der auf das Kind aufpasst, der das halt ins Bett bringt. Aber sonst hätte ich ja den ganzen Tag, den ich verbringen könnte.
Ist das ein Thema, was bei euch in der Küche auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen wird?
Ja, noch nicht. Also wir haben halt Anne. Anne wird, also Anne hat schon mit mir im Schloss gearbeitet. Da war sie noch Azubine. Und ja, jetzt, dann war sie auch hier bei uns Sous-Chefin, ist dann aber wieder einen Schritt zurückgetreten, weil sie ein bisschen weniger arbeiten wollte, um ihren Meister zu machen und ist jetzt wieder in der Patisserie. Ja, da war sie eigentlich auch die ganze Zeit, aber ist jetzt wieder ihr Hauptjob dort. Und sie hat, die Eltern haben halt einen Bauernhof und sie möchte jetzt gerne auf dem Bauernhof so ein kleines Lokal, Café, Catering, Kochschule, Produktionsküche einrichten. Damit halt, wenn sie ihre Familie gründet und vielleicht schwanger ist, dann schon zu Hause sowas aufgebaut hat. Also auf kurz oder lang werden wir sie dann auf jeden Fall verlieren.
Was wird sonst noch, was sind so Themen bei euch in der Küche dann?
Ich bin eigentlich froh, wenn wir wenig reden, weil dann passieren auch wenig Fehler und alle sind ein bisschen konzentrierter, aber wir quatschen schon ziemlich viel. Und ja, ja, wir reden halt über die Lage draußen, was man so erlebt hat, Einkauf, Lieferanten, was hat man in vorigen Restaurants erlebt, was haben andere Chefs vielleicht mal gemacht, wie läuft's bei den Kollegen, wen hat man getroffen, wo war mal Essen, Urlaubsdestinationen, Musik, also eigentlich so querbeet alles.
Wie stellst du es an oder was ist dir wichtig, dass dein Team miteinander harmoniert?
Ja, das ist halt das A und O, ist einer dabei, der irgendwie nicht passt, egal aus welchem Grund. Und dann sozusagen das Team vergiftet, das kann man sich einfach nicht leisten. Wenn einer immer meckert, meckert alle. Wenn einer immer jammert, jammern alle. Das ist halt schwierig. Die Leute müssen halt schon irgendwie gemeinsam harmonieren. Und da bin ich jetzt, also das, ja, wie kann man das sagen, ohne dass man irgendjemanden halt verletzt. Aber zum Beispiel Musik. Ist ja, jeder hat unterschiedliche Musikwünsche, ist ja klar. Aber hören alle, sage ich mal, normale Musik, Charts zum Beispiel. Und einer hört nur Rock oder Rap in der Endstufe oder Techno. Wie soll das gehen? Der wird ja jeden Tag genervt sein, wenn wir sozusagen normale Mainstream-Musik hören. Und alle anderen werden genervt sein, wenn er halt so eine Hardcore-Musik hört. Wie soll es klappen? Dann ist das Fazit gar keine Musik.
Inwieweit geht man dann damit auch um, wenn jemand mal von zu Hause in die Arbeit kommt mit schlechter Laune, weil sich beispielsweise der Partner, die Partnerin getrennt hat?
Natürlich, sag mal, wir haben einen Azubi, der hat mit 16 angefangen. Manchmal muss man halt schon Mami oder Papi sein. Aber man braucht schon so ein bisschen Feingefühl. Manchmal fällt es mir auch schwer, das halt immer alles zu erkennen. Wer hat jetzt welches Problem, an welchem Tag, wie soll man damit umgehen? Ist auch eine Meisterleistung. Muss man auch mit klarkommen. Der eine braucht voll viel Interesse. So, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Was machst du? Wie fühlst du dich? Und einer will von diesem allen gar nichts hören. So, auch okay. Einer will halt viel reden, einer will nicht viel reden. Einer kommt halt wegen, wenn er sowas auf dem Herzen hat und sagt einfach kurz Bescheid. Einer sagt nichts, meckert den ganzen Tag nur rum. Da müssen halt die anderen leiden. Was soll ich tun? Also irgendwann, wenn es dann halt richtig schlimm ist, dann würde ich halt auch was sagen. Dann so, was ist dein Problem heute?
Jetzt haben wir uns hier heute so verquatscht und das ist mir noch nie passiert, aber ich habe halt die Cheffrage komplett vergessen, hier zu stellen. Die ist aber immer vom vorherigen Koch. Über vieles haben wir tatsächlich auch jetzt schon gesprochen. Ich will sie dir aber trotzdem stellen, weil es gehört ja eigentlich auch immer so ein bisschen mit dazu. Aber hören wir mal rein. Die Cheffrage von für dich kommt von Danny Schwabe. Und er hat diese Frage für dich mitgebracht. Ah, wie gesagt, ich habe es heute ein bisschen vergessen. Wir haben über vieles schon gesprochen, aber wir hören sie uns jetzt trotzdem nochmal an.
Ja, hallo. Meine Frage ist einfach, was war denn deine schönste Reise? Ja, und wo hast du vielleicht das meiste mitgenommen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Frage. Aber ich würde sagen, meine allerschönste Reise, die ich jetzt so noch ganz frisch in Erinnerung hatte, war in Jordanien. Man muss schon sagen, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, wirklich fast ein halbes Jahr mir so viele Artikel durchgelesen und auch so ein bisschen die Epochen studiert. Also wirklich schon sehr touristisch unterwegs gewesen für diese ganzen Monumente, weil dieses Land ist so vielseitig, es gibt so viel zu sehen. Natürlich auf der einen Seite dieses ganze Christentum, den Berg von Moses, die Geburtsstätte von Jesu und so weiter, aber natürlich auch diese riesigen Monumente in der Felsenstadt Petra, die unendliche Freiheit in der Wüste, aber natürlich auch dieses arabische Leben, was dort wirklich noch so sehr traditionell, aber trotzdem total modern ist. Und wir haben in 3,5 Tage das Land bereist. Wir haben halt super viel gemacht, immer ganz früh aufgestanden und abends spät ins Bett, um alles mitzunehmen. Und kulinarisch war es natürlich mein Lieblingsessen. Wir haben jeden Tag Hummus, Falafel, Baba Ghanoush, Mutterball, Mohamra und Co. gegessen oder halt auch einen geilen Hähnchenspieß und Shawarma. Natürlich auch da gelernt, wie man es halt macht, auch wenn wir es hier schon täglich in der Messebar so praktizieren. Aber so von Natur, Menschen und so viel Sehenswertes auf einmal war das jetzt so gerade meine Favoritenreise.
Wie macht man perfekten Hummus?
Also tatsächlich, den hier Hummus ist ein bisschen fester als bei uns, wie wir es auch vielleicht kennen. Das ist ein bisschen fettiger, also da kommt schon sehr viel Sesampaste rein. Und am Ende sind es halt wirklich gekochte Kichererbsen mit Sesampaste, bisschen Zitrone und Salz.
Wäre Südamerika auch ein Reiseziel für dich?
Südamerika, ja. Ich möchte auf jeden Fall noch gerne nach Peru und Kolumbien und Mexiko. Nochmal halt, weil es halt einfach riesige Länder sind und man, da gibt es noch viel zu entdecken. Ich war in Costa Rica, ich war in Brasilien, auch in Amerika. Ich war auch in der Karibik, aber dann wäre schon mal so Mexiko, wäre nochmal auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste.
Ist ja im Moment auch so ein Kontinent, der sich kulinarisch gerade so top entwickelt, sage ich jetzt mal, und im Moment alle Grenzen ein bisschen sprengt und sehr viel Aufsehen auch sorgt.
Ja, das stimmt. Also da bin ich noch ein bisschen hinterher. Ich habe mich dann doch eher auf Asien und den Orient fokussiert und diese Länder stehen aber trotzdem auf jeden Fall noch auf der Liste.
Wenn man jetzt zu Hause mal Gäste empfangen, irgendwas Orientalisches mal zaubern möchte, was fällt dir spontan ein?
Ich würde, glaube ich, so eine riesige Schüssel Couscous machen mit so einem leckeren geschmorten Fleisch, mit scharfen Paprikas, geschmorten Kartoffeln, Zucchini, Möhren und das dann halt so schön um diesen luftigen würzigen Couscous drapieren. Das ist für mich schon so Family-Style-Essen.
Gibt es das oft bei euch zu Hause auch? Oder
wenn du bei uns zu Hause gibt es, würde ich sagen, eher Messe. So ganz viele Kleinigkeiten auf den Tisch stellen und teilen.
Gehst du denn oft auch selber zum Essen?
Nicht mehr. Es gab mal eine Zeit lang, da waren wir oft essen, aber inzwischen, sage ich mal, die Preise sind wirklich hoch geworden und wir gehen ja dann auch, sage ich mal, eher in normalere Restaurants, weil viele unserer guten Kollegen haben halt Sonntag, Montag auch geschlossen. Und man möchte ja auch, ich meine, wir kochen jeden Tag halt Menü. Ich möchte auch eigentlich was ganz Normales essen. Und ganz normales Essen zu finden ist echt schwierig. Entweder ist es halt Convenience oder es ist hoher Preis und schlechte Qualität. Und ich möchte meinem Körper dann halt kein Antibiotika-Hühnchen an meinem freien Tag aus einer Massentierhaltung zufügen. Und dann würde ich mir halt lieber selber zu Hause den Caesar Salad machen mit einem guten Produkt, vielleicht vom Bauernhof, wo ich weiß, wo es herkommt.
Und damit verabschieden wir uns auch für heute wieder. Das letzte Wort, sage ich jetzt mal vor der Verabschiedung, gehört dir oder würde ich dir dann gerne die Bühne überlassen. Gibt es noch was, was du jedem Hörer mitgeben würdest oder vielleicht ein Thema, das dir wichtig ist, über das wir heute tatsächlich noch nicht gesprochen haben?
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viele Sachen besprochen, so wie die Gerichte entstehen, wo die Ideen herkommen, was wichtig ist. Aber natürlich würde ich sagen, um das halt alles am Laufen zu halten, braucht man halt ein Team. Und wir sind inzwischen schon ein ziemlich großes Team. Wir sind über 20 Leute für unsere zwei kleinen Restaurants sozusagen. Also für diese zwei Konzepte, die wir haben, sowohl für die Messebar als auch für das Restaurant. Und es ist wirklich wichtig, dass die Leute gemeinsam arbeiten, dass die vielleicht einen Traum haben, eine Vorstellung, wofür die arbeiten und dass jeder mitmacht und sich auch gegenseitig mag. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass hier viele Leute sind, die gut zusammenpassen.
Ja, und mit diesem Dank, sag ich jetzt mal, ans Team, auch verabschieden wir uns dann heute von der Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Das Rezept von Julia findet ihr dann wie immer auf Instagram oder auf der Homepage als PDF zum Download. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid bitte so lieb und lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung da, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und dann wird es wieder 2-sternig. Freut euch drauf. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, Servus und macht es gut.